Neues aus der Klinikseelsorge, Folge Nummer 76. Heute erfreue ich mich eines Gespräches mit Cornelia Köhnen-Marx. Pastorin oder wie es im Süddeutschen heißt, Pfarrerin, Autorin, langjährige und sehr erfahrene Oberkirchenrätin bei der EKD. Heute Betreiberin der Seite Seele und Sorge. Mit ihr spreche ich über das Thema heilige und heilende Räume. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Podcast Klinikseelsorge geht heute in ein Interview. Es geht heute um heilige, um heilende Räume. Und wenn ich da nach einer Fachreferentin, einer Frau, die da wirklich was zu sagen hat, fragen soll, dann fällt mir natürlich der Name Köhnen-Marx ein. Herzlich willkommen, liebe Frau Köhnen-Marx, hier im Podcast.
Hallo, Herr Hund, danke für die Einladung.
Krankenhaus, das heißt ja nicht Heilendenhaus.
Ja. Ja, aber neuerdings heißt es Gesundheitszentrum.
Ja, nicht? Ja, man hat ja schon ein bisschen was gelernt.
Ja, genau.
Ja, die Leute sollen ja da gesund werden. Gibt es eigentlich so von Ihrer direkten Erfahrung, ich vermute, Sie waren auch schon mal im Krankenhaus, wie ich auch, so als Patient, genau. Gibt es da eigentlich heilende Räume oder ist es denn eher anders?
Leider ist es doch in der Mehrzahl der Räume anders. Also wenn ich selber in Gedanken so einen Krankenhausweg durchgehe, des Patienten, immer mit dem Patienten, ankommen, vielleicht in der Notaufnahme. Ich erinnere mich jetzt an so eine Situation. Ich fühlte mich gesehen, das war gut. Ich fühlte mich auch gut untersucht und war dann 24 Stunden in so einer Wachstation und hatte schon auch das Gefühl, ja, ich bin überwacht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zugleich ist da natürlich überhaupt kein Raum, um zu sich selber zu kommen. Man ist eigentlich, also es sind Menschen da, die schauen, sind Geräte da, die schauen. Aber um einen herum ist eher Wirbel und keine Ruhe und auch wenig Geborgenheit. Und wenn man verlegt wird dann auf ein normales Zimmer, dann ist da sozusagen... dass man ja nicht schließen kann eigentlich. Man muss jederzeit damit rechnen, dass jemand durch die Tür kommt. Man ist abhängig vielleicht davon, dass einem jemand aus dem Bett hilft. Man muss vielleicht lange warten auf ein Glas Wasser, wenn man selber nicht beweglich ist. Einerseits ist man, so gut es heutzutage geht, versorgt und andererseits doch ja wenig geschützt und geborgen, was Menschen ja gerade in Krankheits- oder Unsicherheitsphasen, jedenfalls ich, brauche das dann sehr. Und mir fiel dann noch die Situation vor dem OP ein, dieser Raum, in dem man geschoben wird, um zu warten, manchmal eine halbe Stunde oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ja, man liegt wie sozusagen auf die letzte Stunde ohne Schmuck im Krankenhaus Nachthemd und versucht, mit der eigenen Angst umzugehen. Und da ist wirklich wenig, was einen trägt, außer dass man vielleicht was bekommen hat, was einen beruhigen soll. Aber ja, es fehlt an natürlich Menschen, es fehlt an vielleicht Licht. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte gern ein bisschen ganz ruhige Musik. Komisch, die Kosmetikerin kann das. Im Krankenhaus kann man es anscheinend nicht. Also wie komme ich Menschen dazu, ein bisschen loszulassen und mit der eigenen Angst umzugehen? Das fehlt an den Stellen. Das Positive natürlich sind Krankenhauskapellen. Es gibt ja wirklich, wirklich inzwischen schöne Krankenhauskapellen und auch, ja, kleinere Räume. Ich denke zum Beispiel an das Lungenklinik Lostau in der Nähe von Magdeburg. Die haben im Eingangsbereich sozusagen eine Kapelle, die ist wie ein Schneckenhaus. Also aus eigentlich Gipswänden. Die durften da nichts einbauen, was massiver war. Und man geht rein und geht sozusagen eine halbe Drehung wie in ein Schneckenhaus und sitzt in dieser Runde. Es sind warme, braune Farben, so beige, braun. Und kleine, solche Textilhocker. Es gibt eine Mitte. Und da kann man schon in solchen Situationen auch einfach mal einen Augenblick zur Ruhe kommen. Und sowas brauchten wir viel mehr, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben...
Also wenn ich dran... Ja, ich denke ja immer an die Kliniken, die im 19. Jahrhundert geschaffen wurden, in den Diakonissenhäusern. Aber nicht nur da, das gab es auch in England, das gab es in Mecklenburg, das gab es schon sozusagen in den ganz alten mittelalterlichen Stiftungen, Krankenhäuser, die, oder ich sag mal Krankenhauskapellen, Gottesdiensträume, in die man die Kranken mit den Betten schieben konnte. Und keine Trennung zwischen gesund und krank oder Helfenden und Helfern, sondern jeder ist eingeladen und kann auch diese Geborgenheit für einen Moment erfahren und kann auch die Menschen mal anders erfahren als nur sozusagen helfend um einen rumrennend. Mhm. Und da sind Augenblicke der Ruhe gewesen. Sozusagen in Kaiserswerth war das mal, das steht schon lange nicht mehr so, aber das war auf dem Weg zwischen Krankenstation und OP, kam man über diese Kapelle, wo man im Bett auch einen Augenblick zur Ruhe kommen konnte. Ein tolles Symbol. Und ich finde immer, diese Seite von dem Ora und et Labora, von Arbeiten, Funktionieren, Nachschauen, Kontrollieren und zur Ruhe kommen, diese Seite, die fehlt uns heute fast. Es ist nur noch in den kleinen Krankenhauskapellen symbolisiert.
Und da hat auch nicht jedes Krankenhaus leider eine Krankenhauskapelle.
Ja, es kommt auch dazu, weil es natürlich nicht sozusagen von der Versicherung bezahlt wird. Ich habe das Problem als Träger nun selber erlebt. Im Grunde muss man das aus Überschüssen tragen oder bei einer großen diakonischen Einrichtung dann aus Querfinanzierung oder aus Spenden natürlich. Oder die Kirche selber, also die Kirchengemeinden in der Nähe, müssen sich verantwortlich fühlen zu sagen, das ist doch unser Markenzeichen, dass wir da so einen Raum haben. Das finde ich, also, und dass der auch auffindbar ist übrigens, das finde ich total wesentlich.
Oh ja. Es gab ja im vorletzten Jahr eine Seelsorgekonferenz in München und da war unter anderem der CEO eines ganz großen Pflegekonzerns da. Und nach übereinstimmenden Berichten, die mir zugetragen worden sind, ich war leider selbst nicht dabei, hat er gesagt, dass er ein hohes Interesse an Klinikseelsorge hat und dass, wenn die Kirche ihm keine Klinikseelsorge mehr, ich sag mal, liefern oder bereitstellen könnte, dann würde er selbst Geld in die Hand nehmen und am freien Markt entsprechend einkaufen.
Ja, damit müssen wir ernsthaft rechnen. Also es ist natürlich beschämend für die Kirche, finde ich, dass das, was wirklich ihr innerster Kern und Markenzeichen ist, zwar gesehen wird und auch respektiert wird von Menschen, die säkular sind oder das einfach auch von der Funktion und Ökonomie her betrachten, aber dass sie dann auch sagen, gut, dann mache ich es selber. Das ist eigentlich eher erschreckend. Ich sehe den Zusammenhang so, dass wir ganz bestimmt. Viele Menschen haben die Kirchensteuern auch deswegen zahlen, weil sie wissen, ich bin in sozialen Einrichtungen auch dann, wenn ich eigentlich abgehängt bin, gut unterstützt und auch denken, dass die Kirche das mitträgt finanziell. Und wenn wir das meinen, die Kirche meint, das nicht mehr zu können, sehen andere das, tragen das, aber es wird am Ende natürlich dazu führen, dass immer weniger Leute sich dann mit der verfassten Kirche als Kirche identifizieren. Also wir haben ja schon die Situation, dass in der palliativen ambulanten Seelsorge Kasse zahlt und manche Gemeinden gar nicht mehr sehen, dass es ihr Ding ist. Und wir haben ja auch in Holland zum Beispiel die Situation, dass wir einfach Spiritual Care haben, egal ob christlich, jüdisch, muslimisch, einfach religiöse Begleitung in Notsituationen. Und das wird auch mitgetragen. Aber da hat dann die Kirche nur noch ganz begrenzt Einfluss. Ich finde es für die Menschen gut, dass es gesehen wird. Ich finde, das ist ein urmenschliches Bedürfnis nach Spiritualität. Das hat, glaube ich, jeder. Aber ich finde es natürlich schön, wenn wir das als Kirche auch mit unterstützen und mitgestalten. Und deswegen, solange das irgendwie geht, ist es auch notwendig, finde ich, solche Räume und solche Seelsorgeangebote zu machen. Das ist traurig, wenn wir da weggehen. Ganz traurig.
Ja, zumal ich sehe ja, wenn ich gehe ja einen Großteil meiner Arbeitszeit, die ich nicht fest verplant habe, gehe ich ja von Zimmer zu Zimmer. Und ich weiß nie, wer hinter welcher Tür ist. Ja, ob der jetzt nun evangelisch, katholisch oder muslimisch oder ach, was auch immer ist, ja. Und häufig ist ja auch der erste Satz, oh, der Pfarrer, ich bin schon lange mit Kirche, habe nichts mehr zu tun, aber bleiben Sie mal da.
Mhm. Ja, schön, sehr schön.
Und ich glaube, da würden wir wirklich was verlieren, wenn wir da rausgehen würden.
Absolut. Weil es einfach so ist, dass wir in bestimmten Lebenssituationen diesen Fragen, die man im Alltag funktionieren, verdrängen kann, näher sind. Das fängt im Urlaub an, dass plötzlich Menschen werden krank, wenn endlich Urlaub ist, weil sie mal zu sich selber kommen und dann das aufgestaute, unverarbeitete da ist. Und das geht in Krankheit weiter. Das kommt in Lebensübergängen, wenn man vielleicht länger mal arbeitslos ist und überlegt, wo gehe ich jetzt hin? Es kommt, wenn ich kleine Kinder habe, wenn ich in den Ruhestand gehe. Es gibt so viele Situationen und es sind eigentlich immer die Übergangssituationen oder die Augenblicke der scheinbaren Leere oder der Neuorientierung, wo ich mich frage, wozu ich da bin und wo es hingehen kann und wo, was mich schützt, was mich trägt. Ich glaube, das sind einfach urmenschliche Fragen. Da kommt auch keiner dran vorbei. Und das sind unsere... Ja, das sind Haltepunkte, das sind Ankerpunkte auch für Kirche. Mhm. Wenn natürlich das Bild von Kirche oder der Umgang mit Kirche beschädigt ist oder Menschen da auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann muss es vielleicht erstmal andere Wege gehen. Das finde ich auch in Ordnung. Wir sollten uns davon nicht schrecken lassen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir nicht mal zuerst sortieren. Also zu welcher Konfession gehörst du und gehörst du überhaupt noch dazu? Und vielleicht bist du von ganz anders her eine andere Religion. Ja, aber die Grundfragen sind erstmal dieselben. Und bevor ich anfange zu sortieren, muss ich erstmal zuhören, glaube ich. Und dann kann ich auch Brücken schlagen. Also ich erinnere mich, dass wir in Kaiserswerth so ein kleines Heftchen hatten oder wahrscheinlich auch noch haben. Das heißt Lebenswege. Und das geht den Krankenhaussituationen nach, also Geburtssituationen, auch Todgeburten und natürlich auch Sterbesituationen und letzte Tage. Und wie ist es mit Essen und Trinken oder mit Öl und so weiter. Und guckt dann, wie machen das die verschiedenen Religionen und nennt auch die Namen von Rabbiner, Imam und so weiter, damit auch die Krankenhausseelsorge Kontakt aufnehmen kann, wenn Leute das wünschen. Wir können auch Vermittler sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, diese Fragen aufzunehmen, die unweigerlich im Raum sind und die nicht wirklich nicht zu vergessen. Ach, mir fällt da eine schöne Geschichte ein. Ich lese gerade ein Buch, das heißt, was dann immer so schön fliegt. Und das ist das Buch eines Mannes, der möchte gerne Autor werden, als junger Mann gerne Autor werden und arbeitet während seines Zivildienstes im Altenheim und beobachtet diese Altenheim-Erfahrungen mit seinem Autorenblick und auch mit dem Blick des Fremden, weil es ein junger Mann im Zivildienst. Und er wird eine Frau gepflegt und die, von der er denkt oder die den Eindruck macht, eigentlich nicht mehr leben zu wollen, weil sie so fast nichts mehr kann und sich nicht mehr wirklich bewegt und so weiter, aber noch geistig wach ist. Und jeden Tag stellen ihr die Schwestern Fragen wie, was möchten sie essen, möchten sie was trinken, möchten sie gebettet werden und so weiter. Und dann schreibt er, nur eine Frage stellt niemand, möchten sie noch leben? Mhm. Und so ist das. Also die zentralen Fragen, die bleiben ja außen vor, weil selbst die Mitarbeitenden Angst davor haben. Und dass einer da ist, die zentralen Fragen zu sehen, das finde ich, das ist unsere Aufgabe. Auch die Aufgabe natürlich von Pflegenden oder Ärzten, aber zuerst auch unsere. Und das finde ich so zentral. Ja,
ja, zumal...
womit wir bei der Seelsorge sind, ja.
Also ich werde ja auch teilweise in Situationen reingerufen, wo zumindest für mich als Außenstehenden klar ist, wir reden nicht mehr über 48 Stunden. Und, ja, genau. Dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht. Gut, ich habe auch einfach von meinem privaten Hintergrund, ich habe mehrere Menschen auf den letzten Millimetern des Lebens begleitet, unter anderem mein Bruder, der mit 36 gestorben ist. Ich spreche das dann auch offen an und sage dann, also reden wir einfach miteinander, ich sage jetzt nicht unbedingt, es ist zu hart, wenn ich jetzt sage Klartext, aber wir reden im Endeffekt, dass wir nicht mehr über Wochen reden, wir reden auch nicht mehr über Tage, sondern wir reden über Stunden. Ja. Und lieber Herr Müller, liebe Frau Meier, die müssen sich im Augenblick jetzt schon mal damit anfreunden, dass ihr Partner geht.
Mhm.
Und das ist so befreiend, ja, weil wenn ich dann noch so eine, wie soll ich das mal sagen, so eine Phantomwand habe, mir irgendwas vormache, irgendwelche Wünsche daran spiegle und nicht durchsehe auf das Wirkliche, dann kann ich ja auch nicht handeln. Dann kann ich mich auch nicht verabschieden. Dann kann ich auch nicht mehr das Entscheidende sagen. Und das ist so bedrückend für Menschen hinterher. Also ich glaube, es ist wirklich eine wichtige Aufgabe, in dem Augenblick die Realität zu zeigen, damit Versöhnung möglich ist, auch mit dem Abschied Versöhnung möglich ist. Sonst geht es ja nicht, wenn ich ihn nicht sehen kann.
Ja, zumal meine Erfahrung ist auch, dass wem kein Backstein auf den Kopf fällt, wer im Krankenhaus ist, der weiß ganz genau, wann er in der letzten Runde ist. Ja. Das Problem ist nur, die Verwandten, die noch nicht so weit sind.
Naja, und es ist natürlich auch schon eine Frage sozusagen an die Mitarbeiterschaft, wie verhalte ich mich selber, wie wird's vermittelt? Weil ich glaube, man merkt es am meisten an den Schwestern oder an den Pflegenden, die natürlich auch häufiger da sind als die Ärzte, die einen viel mehr begegnen und begleiten und ja auch oft auffangen müssen, wie das Zurückkommen nach einer OP ist oder mit der Angst vor der OP umzugehen und so weiter. An deren Verhalten, vielleicht nicht mal unbedingt an ihren Worten, schätzt man die eigene Situation ein. Wie schnell kommen die, nehmen die einen so ernst oder ist es vielleicht doch nur für die nebenbei Ding? Daran merkt man ganz viel, an den engagierten Pflegenden. Ärzte haben ja sich sehr genau vorher überlegt, was sie sagen, verweisen mehr auf Tabellen, Technik, Wissen. Das ist eine ganz andere Dimension. Und manche Patienten verstehen dann, glaube ich, auch nicht ganz genau. Und dahinter kann man sich auch verstecken. Aber dass so ein Team funktioniert, und übrigens glaube ich, dass auch da natürlich, wir müssen ja nicht über Mangel, Personalmangel, Ressourcenmangel in Krankenhäusern reden, dass da zum Teil nicht mehr wirklich Zeit für eine gute Übergabe ist, dass man nicht sowas wie eine gemeinsame Strategie hat, wie man mit den letzten Tagen, Stunden eines Patienten umgeht. Das ist schon auch ein Drama. Und vielleicht kann ein Außenstehender, also etwas Außenstehender, der nur ab und an ins Team kommt, auch ein Stückchen dabei helfen, also ein Katalysator sein, weil er gerade in dem Moment nochmal was anderes sieht. Das finde ich, ist auch eine Chance. Und die Angehörigen sowieso, die natürlich nochmal mehr von außen kommen in der Regel, aber die Patienten besser kennen. Also das sind verschiedene Rollen, das sind Spannungen, uns da zusammenzureden. Und ich glaube, das ist es dann auch, zusammenzuhören, zusammenzureden für einen Augenblick, und dann auch vielleicht zumindest mit denen, die das wollen, mit Gott zu sprechen, das ist alle Dimensionen. Das ist, das kann was ändern. Das kann was drehen.
Auf jeden Fall. Also ich bin im letzten Jahr eingeladen worden und dieses Jahr wieder bei einem großen Pflegeträger, wo es einfach darum geht, Sterben und Trauern im Kontext der verschiedenen Religionen. Ich steige aber ganz bewusst ein, welches eigene Bild habe ich davon, von meiner Trauer, von meinem Sterben. Denn dann, wenn ich dazu ein eigenes Verhältnis habe, dann habe ich auch dazu einen Standpunkt. Wenn ich dazu kein Verhältnis habe, dann schwimme ich bereits in diesem Moment und stehe dann Verwandten gegenüber, die noch weniger mit dieser Situation umgehen können, was natürlich unheimlich Stress dann verursacht.
Ja. Naja, und wir haben das natürlich ausgelagert, das ist klar, schon seit Jahrzehnten ausgelagert an die Institutionen, an die Kliniken, an die Altenheime. Sterben ja auch 80% in den Institutionen. Und das heißt auch, dass die Hilflosigkeit der unmittelbar Angehörigen oder Nachbarn, Freunde größer geworden ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt solche Letzte-Hilfe-Kurse gibt, ja, damit wir auch wieder lernen, damit umzugehen und vielleicht auch das Ertragen, dass es eben direkt in meiner Nachbarschaft passiert. Und das heißt, dass ich meine eigene Angst anders bewältigen muss und damit umgehen muss. Und es ist schon auch interessant, das Thema Auslagern und auch das Thema Berechnen können. Meine Sekretärin hat jetzt gerade erlebt, wie ihre Großmutter starb in einem Altenzentrum und schrieb dann irgendwie per SMS, kurz vorher, wie sie meinte. Ja, die Ärzte sagen, das wird nicht mehr lange gehen. Und also es war eine gerontologische Abteilung, genau. Die Ärzte sagen, wird nicht mehr lange gehen. Die haben sie jetzt in so ein Sterbezimmer ausgelagert. Stichwort Räume, das ist sehr schön, schreibt sie, leise Musik und gedämpftes Licht. Da haben wir es wieder. So, aber dann starb die noch nicht. Die hat sich wunderbar erholt in diesem Zimmer und hat nochmal 3 Wochen gelebt. Und das finde ich interessant, weil ich erstens, das zeigt nochmal, dass natürlich Ärzte sich auch täuschen können und da ist ein Lebenswille, den wir nicht berechnen oder eben auch, die wartete auf ihren Sohn und hat ihn dann auch noch verabschieden können. Und das andere ist, ja, so ein Raum, der hier gedacht war, um sozusagen die letzten Stunden zu haben, hat sich doch auch erwiesen als ein Raum der Geborgenheit, in dem die nochmal Kraft geschöpft hat. Das finde ich, ich habe jetzt gar keine Antwort darauf, aber das zeigt schon, dass wir solche Orte dringend brauchen und nicht nur als letzte und Abschiebeorte, sondern vielleicht wirklich auch mal einen Augenblick, um zur Ruhe zu finden. Ja.
Mein.
Also das Thema Räume ist, ja, die drücken was aus, also wann ich in welchen Raum komme, was ich davon erwarte, welche Erfahrungen ich damit verbinde, drückt ganz viel aus. Und auch wie ich Räume gestalte. Wir haben ja jetzt schon, hatten schon vor 15 Jahren in Kaiserswerth, haben aber auch in anderen Kliniken solche, naja, ich sag mal, Abschiedskoffer oder so. Bei uns hieß das die Lade mit einer Kerze und einer Decke und einen schönen Spruch und ja. Ich weiß gar nicht mehr, was noch drin war. 3, 4, 5 Sachen, die Streichhölzer natürlich, mit denen man den Nachttisch so gestalten konnte, dass da nochmal eine andere Atmosphäre kam. Und auch das war wichtig. Und das konnte jeder machen. Das war einfach auf jeder Station. Das war nicht nur eine Sache der Pfarrer. Konnte jeder. Also die Frage bleibt, was kann ich tun, um mit den anderen zusammen eine Atmosphäre zu gestalten, in der ich Abschied nehmen, der Wahrheit begegnen, aber vielleicht auch einfach mal durchatmen kann und Kraft schöpfen kann und mich wieder neu zu stellen. Das gehört vielleicht zusammen.
Ja. Letzte Woche habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der 5 Jahre im Hospiz als Pfarrer gearbeitet hat. Und der sagte eben halt von vornherein, 10% der Menschen, die zu uns als Gäste kommen, werden unsere Hausnummer verlassen. Die kommen noch.
Ja, genau. Ja. Ja, es gibt noch die schöne Geschichte von einem Pfarrer, der tatsächlich alle seine Habe, sag ich mal, verkauft und weggegeben hatte und sich verhalten hat wie jemand, der wirklich sein Leben restlos aufräumt, Wohnung kündigt und so weiter, ins Hospiz geht und dann plötzlich viel länger überlebt. Und jetzt, also es ist eine wahre Geschichte und jetzt, wo gehe ich dann hin? Ja, ich glaube, er ging dann in ein Kloster, also er fand dann auch einen neuen Gastort sozusagen. Aber das ist natürlich, es ist irgendwie auch großartig, dass ich mich einmal dem allerletzten stelle und möglicherweise entweder gut rüberkomme oder daraus nochmal Lebenskraft gewinne. Eine interessante. Also ich finde, das sagt uns auch was, dass wir Mut haben können, uns dem zu und auch eben als Seelsorgende Mut haben, das zu begleiten. Eine großartige Aufgabe. Ja, aber nochmal zu den Räumen, als ich mir überlegt habe, was habe ich denn selber als heilende Räume erlebt, im Krankenhaus oder auch anderswo, und bin das so in Gedanken durchgegangen, da fielen mir alle die Räume ein, die ich schon mal in der Meditation als Orte der Ruhe für mich imaginiert habe und an die ich mich erinnert habe. Und das war einmal eine Bergwiese, so irgendwo oben auf der Alp, wo eigentlich gar nichts, also nur Natur um mich ist und wo ich sitzen und reden oder lesen oder einfach nur was trinken kann. Ich höre die Kuhglocken und das ist, glaube ich, einfach dem Himmel so nah. Und das war dann auch tatsächlich, man glaubt es nicht, der Chorraum der Bethelationskirche. Da hat nämlich der Chorraum lauter Sterne. In dem Chor sind lauter Sterne. Es gibt so einige Kirchen in Südengland auch, wo sozusagen der Sternenhimmel unter dem Kirchdach abgebildet ist. Und das ist da auch so. Und interessanterweise habe ich das für mich irgendwie gesehen und gleichzeitig Teile des Kaiserswerther Chorraums gesehen. Und da entstand einfach aus meinen eigenen inneren Erfahrungen tatsächlich eine Kapelle, die meiner Diakonie-Erfahrung entsprach. Und ich dachte, das hätte ich niemals geglaubt, dass sozusagen mein Unbewusstes mir diese Kapelle schenkt, also die in mir ist eigentlich und die ich natürlich auch erlebt habe. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn ich diese Räume nicht um mich habe, aus solchen Erfahrungen zu schöpfen. Aber vielleicht können das auch immer weniger Menschen, weil sie das nicht so erleben. Vielleicht aber doch auf dem Weg in Urlaub mal erleben, solche Räume kennenlernen, wo sie einfach mal einen Augenblick nur die Stille genießen und einfach mal eine Kerze anzünden, dankbar sind, für jemanden beten. Ich kenne viele Leute, die sagen, das tue ich, selbst die, die gar nicht kirchlich sind. Und ich glaube, dass man in Erfahrungen der Bedrohung, wenn man Bedrohung spürt, Angst spürt, tatsächlich dahin zurückgehen kann, geistlich. Und ich weiß, dass das hilft. Also deswegen glaube ich, man ist nicht nur darauf angewiesen, auf das, was einem räumlich geschenkt oder eben auch leider verweigert wird in solchen Kliniken, sondern man kann sich insofern stark machen, dass man solche Räume auch vorher bewusst wahrnimmt und aufsucht, in denen ich durchatmen kann. Für manchen ist das schon Strand, für manchen wie für mich so eine Bergwiese oder eben tatsächlich so eine schöne Kapelle auf dem Urlaubsweg, an die ich wieder denken kann. Also das ist auch was, ja, zutiefst Heilendes. Diese Heilungskräfte sind ja Gott sei Dank wahrscheinlich sogar im Wesentlichen in uns und mit solchen Gotteserfahrungen auch verbunden.
Bis hin dazu, wenn ich einfach an die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung denke, wäre es ja zum Beispiel auch die Frage, habe ich dann vielleicht auch eine Seite in diesem Krankenzimmer, wo ich dann ein solches großes Bild einer solchen großen Wiese dann, ich sag mal, projizieren kann. Und möglicherweise.
Das stimmt, schöne Idee.
Und möglicherweise dann auch noch die dazugehörige, ich sag mal, Musik.
Ja, das ist eine wunderbare Idee. Mir fällt gerade mein Zahnarzt ein. Also ich hatte mal einen Zahnarzt, lange her, der tatsächlich solche wunderbaren Naturbilder projiziert hatte, um Patienten Ruhe zu geben während der Behandlung, fällt mir gerade ein. Also jetzt ist es eher funktionaler, manche haben ein schönes Bild oder so, aber das hatte der ganz bewusst gemacht, sehr sensibler Mensch auch. Und man muss sich schon fragen, wenn die doch die Möglichkeiten haben, warum nutzen wir das nicht viel mehr? Richtig?
Klar. Ja,
super Idee.
Zumal ich kenne aus erster Hand eine Geschichte, da ist vor ungefähr 20, 25 Jahren ein Mädchen operiert worden, Grundschulalter, und ganz normale Operation, die eigentlich 0815 war, und es ist absolut daneben gegangen. Zumindest von den Symptomen nachher. Und war sich keiner bewusst, was ist hier eigentlich abgegangen. Und bis dann eben halt einer der Beteiligten gesagt hat, sagt mal, was war eigentlich da vorher los? Und dann sagt sie, kam man eben halt drauf, man hat vorher eben halt eine andere Operation gehabt, die ziemlich daneben gegangen oder ziemlich einfach schwierig gewesen ist. Und man hat bei dieser Easygoing-Operation davon dann noch gesprochen. Dementsprechend hat dieses Mädchen quasi auf diese Gespräche reagiert. Und dann hat man die Entscheidung getroffen, dieses Mädchen nochmal in Anführungsstrichen zu operieren. Man hat im Endeffekt genau dasselbe angekündigt, auch denselben Aufzug gemacht, hat natürlich dann nicht operiert, aber hat während der gesamten Zeit nur, ach, wie gut die Situation ist, wie gut die Heilungschance ist und ach, und so weiter und so fort. Das Mädchen war danach gesund.
Wahnsinn. Ja, da sieht man, wie wichtig es ist, gute Begleiter zu haben. Und das ist ja das Verrückte. Also wir denken das so im Bewusstsein. Also ich habe jemanden, der bei mir ist, mit mir redet und so weiter. Aber den brauche ich natürlich gerade vielleicht, wenn ich eben nicht bewusst bin. Ja, denn was ins Unterbewusste fällt, gute Begleiter zu haben, Menschen zu haben, wo ich mir es leisten kann, also wo ich mich geborgen weiß, selbst wenn ich nicht auf mich oder gerade wenn ich nicht auf mich aufpassen kann. Und das ist ja wahrscheinlich im Krankenhaus oder natürlich auch in der Altenhilfe bei Schwerpflegebedürftigen oder Demenzkranken. Das ist ja das Hauptthema. Ich kann nicht mehr selber auf mich aufpassen. Wer sorgt für mich, wenn ich nicht für mich sorgen kann? Und ich glaube, dass sozusagen das, was am allermeisten die Angst bangt, ist, Menschen zu wissen, weil das hilft ja, also so wichtig eine Patientenverfügung ist, aber das ist ist auch was sehr an der Sache orientiertes, was man auch natürlich nur zu, also bestimmte überraschende Situationen kann man vorher nicht kennen. Und man weiß auch nicht vorher, wie man sich wirklich selber verhält. Und deswegen glaube ich, ist das Allerwichtigste wirklich die eine Fürsorgevereinbarung, Menschen zu kennen, die auf mich achten, auf meine Seele auch achten, nicht nur auf meine körperlichen Befindlichkeiten und mich auch, wenn es geht, kennen und zu sagen, ich stehe für dich ein. Und wir sehen ja gerade an dem OP-Beispiel, dass es sogar wichtig ist, dass Menschen, die ich nicht kenne, sich verpflichtet fühlen, für meine Seele einzustehen und mich nicht nur als Objekt zu sehen. Und das ist auch eine Frage der Berufsethik von Ärzten, von Pflegenden, von Fahrerinnen, Fahrern, von dem ganzen Team in Pflege, Altenhilfe, ambulanter Pflege, Krankenhaus. Das glaube ich, nicht zu übersehen in einer Zeit, wo alles autonom ist, wo wir immer denken, wir können ja für uns selber sorgen. Darauf wird es ankommen. Vielleicht müssen wir es einfach auch neu lernen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke auch gerade bei den Patientenverfügungen muss einfach auch wichtig sein, in welche Richtung soll der Zug fahren. Nicht im Endeffekt am Leben bleiben, um jeglichen Preis. Also ich selber wollte nicht am Leben bleiben, wenn es nur noch heißt, ich liege nur noch da, ich sabber nur noch die Decke an wir reden nur noch über Dekubitus, ja. Oder reden wir eigentlich nicht mehr drüber. Ich muss sagen, dass da ein späteres Datum nachher auf meinem Stein steht, das ist es dann auch nicht.
Ich habe ja vorhin schon mal von einem Buch erzählt. Ja. Ich erzähle noch mal von einem anderen Buch. Mir fällt nämlich auf, weil ich mich viel mit Alter und Pflege im Alter beschäftige, wie viele Bücher das im Moment als Nebenthema haben. Also es ist ein gesellschaftliches Thema einfach. Ja. Das neue Buch von der Dörte Hansen, Mittagsstunde, das ist die Frau, die vorher Das alte Land geschrieben hat, erzählt von vom Wandel des Dorfes zur, sagen wir mal, landwirtschaftlichen Produktion und Freizeitstätte sozusagen. Von einem konkreten nordfriesischen Dorf, hier fiktives Dorf, aber ganz konkrete Erfahrungen. Und in diesem Dorf leben zwei Alte, die die Großeltern des Protagonisten sind. Er hat sie aber als seine sozialen Eltern empfunden, ein Geschichtsprofessor aus Kiel. Und der kommt in einer eigenen Lebenskrise der 40er, Ende der 40er Jahre, noch einmal in dieses Dorf und zu diesen alten Eltern zurück, macht ein Sabbatical und begleitet dann ihr dement werden und sterben. Und bis dass der Großvater Vater stirbt und die Mutter dann völlig dement in eine Pflegeeinrichtung geht. Und das Interessante ist, dass es dabei nicht nur darum geht, dass diese Alten gut gepflegt werden, was natürlich immer schön ist, gepflegt zu werden, wo man zu Hause ist, sondern dass er selber, indem er die Eltern pflegt, nochmal seiner eigenen Kindheitsgeschichte nachgehen kann und nochmal auch Erfahrungen mit sich selber macht. Und das macht so schön deutlich, dass jedenfalls, wo man im familiären oder Freundes- oder Nachbarschaftszusammenhang sterben darf, das nicht nur ein einsamer Prozess ist, sondern eigentlich traditionell natürlich auch ein Prozess, der alle betrifft. Und gleichzeitig ist es so, dass was der da erlebt, weil er einer eigenen Lebenskrise nachgeht und sich das Sabbatical nehmen kann, das können bei uns nicht mehr viele erleben. Das ist ja auch ein Teil der Problematik, weswegen wir dann einsam sterben können. Ich habe meine Mutter die letzten 14 Tage begleiten können, weil es um die Osterzeit war und ich Urlaub hatte und konnte in ihrem Apartment übernachten in diesem Stift und habe das als eine große Segnung empfunden und gleichzeitig und dachte so, ich müsste gar nicht ins Kloster gehen, ich bin schon in einem sozusagen. sie war auch in einem Stift, also es war ein Garten davor, ich hörte morgens ganz früh und nachts die Vögel singen und so weiter, es war wunderbar. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wer kann das? Das kann eben kaum jemand. Und das ist ein großer Verlust für alle und natürlich auch klar für die Sterbenden. Und wenn ich dann wirklich nur noch allein bin und keine Beziehung mehr entsteht und kein Zurückdenken, keine Erinnerung, keinen Sinn, keine Hoffnung für Zukunft der nächsten Generation, ja, dann kommt dieses, dann was hat es dann noch für einen Sinn? Und die Frage ist berechtigt. Klar. Aber es ist eben auch eine gesellschaftliche Frage. Es ist nicht nur eine individuelle. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und es wird ja leider nicht einfacher, weil einfach die Zahl der alten Menschen zunimmt. Das heißt, die Belastung, die Erwartung an die Jüngeren auch. Und vielleicht aber umso wichtiger, dass es einen Stamm von Profis gibt, die das kennen, damit zu tun haben und vielleicht auch wirklich, Sie haben das ja vorhin schon mal gesagt, bei dem Thema Sterbebegleitung, die Kraft haben, andere einzubeziehen, wenigstens für diese letzten Stunden andere einzubeziehen.
Gut, ich denke, da haben wir auch noch mal das ganz andere Thema, dass es einfach auch viele gibt, die gar keine Kinder haben, die gar keine Familie mehr haben.
Und das werden,
also, genau. Wenn ich in Darmstadt hatte ich mich vor 3-4 Jahren mit einem der Bestatter unterhalten und habe gesagt, bei wie viel Prozent eurer Bestattungen in Darmstadt ist keiner mehr da? Ja? Mhm. Und dann sagte er mir, locker bei jeder 7.
Ja. Glaube ich sofort, ja. Nee, wir sehen es an den Friedhöfen, ja. Ne? Die langsam, wie soll ich sagen, verwaisen. Also wo es weniger Gräber gibt, weil die Zahl der Urnengräber, der anonymen Gräberzonen, ganze Flächen nicht mehr gebraucht werden. Gut, es gibt inzwischen gute Überlegungen, wie man Friedhöfe auch lebendig macht, wie man Trauercafés einrichtet, wie man Bänke neu stellt, wie man Menschen die Chance gibt, sich da zu begegnen oder Zufahrtsdienste für Ältere macht, die ihre Angehörigen auf dem Grab besuchen. Da gibt es viele Möglichkeiten wieder. Aber Tatsache ist in der Tat, jeder Dritte der Babyboomer-Generation hat keine Kinder. Also das bedeutet, dass dieses Thema, wir nennen das sozialpolitisch sorgende Gemeinschaften, also die Frage, wie Wahl, Verwandtschaften, Freunde, Nachbarschaften auch neu aktiviert werden können und wie da auch Vertrauen entsteht in diesen Prozessen, ganz, ganz in den Vordergrund rückt. Ja. Und natürlich, das ist auch unser aller eigene Verpflichtung, zu gucken, wie halte ich meine Netzwerke, wie nehme ich am Leben teil, bin ich auch bereit, nochmal neue Menschen kennenzulernen, mich auch auf neue zu verlassen. Und das kann ja auch im Krankenhaus nochmal sein, mich auf Pflegende nochmal neu einzulassen und zu verlassen. Das wird vielleicht auch nicht anders gehen.
Mhm. Klar. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es wirklich auch, heilende, heilige Räume neu zu entdecken und neu aufzubauen. Und nicht nur unter dem, ich sag mal, ökonomischen Druck, wirklich auch sorgend zu sein. Dass es wirklich ein gutes Miteinander und ein gutes Abschiednehmen gibt. Denn
richtig, ja. Ja. Also wie der Raum ist, natürlich, das strukturiert auch unser Miteinander und unsere Gespräche. Das weiß ja jeder von Kneipen und Wohnzimmern oder Seminarräumen, in denen Coaching oder ein Training passieren soll, wie die aufgestellt sind, ob man da Beziehungen erreichen kann, wie ich da reinkomme, rausgehe, ob es Störungen gibt. Das ist alles total zentral. Das ist natürlich auch nochmal die Frage nach dem Krankenzimmer, nach der Gestaltung der Flure und eben der Räume, über die wir eben gesprochen haben. Es könnte sozusagen auch eine Irritation gegeben haben, dass wir alle, also wenn ich mir den Weg angucke von Krankenhäusern, die im Grunde sozusagen noch eins mit ihren Kapellen waren, bis zu dem heutigen Großklinikum. Also nehmen wir mal hier die oder von mir aus die Charité in Berlin oder Uniklinik in Hannover oder so. Da ist ja alles nur noch auf die Funktion ausgerichtet und eigentlich der ganze Betrieb äußerst, also nicht nur anonym, sondern auch nicht mehr schön. Schönheit spielt auch eine Rolle bei dem Ganzen. Also wenn ich mir diese Entwicklung angucke, dann denkt man, hat man glaube ich irgendwie so im Kopf, ach so lange sind die Menschen nicht in der Klinik, das ist nur eine Zwischenstation, die werden hier behandelt und dann ist gut, aber man übersieht, dass diese kurzen Phasen, also das, wie soll ich sagen, dass das Existenzielle nicht nach Zeit geht, ja? Das können 4 Tage sein, die können so entscheidend sein, dass ich dann noch Jahre dran denke. Ich glaube, da müsste man noch mal genau hingucken. Oder natürlich auch die Räume, wo Chemo gegeben wird. Oder die Räume, wo sozusagen Nierenwaschen stattfindet. Also wie das alles aussieht, wie ich damit umgehe. Wir werden eine Gesellschaft mit immer mehr chronisch Kranken. Und dass wir solche Augenblicke nicht nur als Schreckensszenarien sehen, sondern auch als innere Begegnungsmöglichkeiten. Da könnte über die Räume noch viel dran getan werden. Da bin ich wirklich sicher. Also wir haben in Kaiserswerth mal so eine Art Konzept gemacht, wo wir uns überlegt haben, wie kommt es eigentlich, dass an diesem historischen Ort, wo Theodor und Friederike Fliedner mal dieses Diakonissenhaus gegründet haben, immer noch ganze Busladungen von Gemeindegliedern kommen, meist Älteren, die sehen wollen, was da ist und gehen dann zum Friedhof an die Gräber. Es ist ein wunderschöner alter Friedhof mit Linden und Rose auf jedem Grab. Oder sie gehen eben zu den alten Teilen der Klinik, die es noch gibt, wo dann meinetwegen Spruch steht, ich bin der Herr, dein Arzt oder sowas. Schauen sich das alles an und da gibt es dann aber auch das Mutterhaus, was heute ein Hotel ist und da gibt es eine Buchhandlung und da gibt es natürlich eine große Kirche auf dem Gelände und dann fragt man sich, wir haben uns gefragt, wie die Erinnerung an die große Geschichte und das, was sozusagen religiös und das, was ästhetisch und schön ist und die Medizin und Pflege eigentlich zusammenkommen. Und damals kamen die zusammen. Mhm. Also da hatte so eine Klinik noch ja eine schöne Kirche. Sie hatten eine Textilwerkstatt, wo die Paramente, also für den Altar oder die Kanzel gestickt und gewebt wurden. Es wurden Bilder gezeichnet. Es wurde so ein Friedhof und ein schöner Park gepflegt, dass Leute aus der Klinik nochmal einen Spaziergang machen oder sich rausschieben lassen konnten mit dem Rollstuhl. Und da gab es das Schöne und das, die Lebensveränderungen waren zusammengedacht. Und das tun wir ja nicht mehr. Also alles, was Ästhetik ist, ist ja eher Luxus. Auch alles, was Religion ist, ist Luxus. Es hat ja keine Kasse. Mhm. Ja? Und ich glaube, da begehen wir irgendwie einen Irrtum. Also Menschen damit zu umgeben, heilt eben auch. Und wir haben damals gedacht, wir brauchen ein Konzept, das haben wir genannt, auf dem Weg zum Pilgerort, weil eben diese ganzen Busse da immer kamen und die pilgerten quasi in die alte Geschichte. Und ich denke, das wäre mal ein schönes Ziel, dass auch heilende Stätten sowas, etwas in diesem Sinne haben, dass ich hingehe, um mich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich mir neue Kraft geben zu lassen. Das hat es in der Geschichte immer gegeben. Also ich denke zum Beispiel, jetzt mal fällt mir gerade Hof Geismar an, der Gesundbrunnen, dieses Tempelchen, was vor der alten Akademie steht. Ganz viele Klöster, die an Quellen errichtet worden sind. So ein bisschen davon haben wir noch in der Reha, in Reha-Kliniken. Wir haben so ein bisschen davon in Mutter-Kind-Kliniken. Eigentlich immer eher da, wo es um die Psychosomatik geht auch oder um langfristige Aufenthalte. Aber ich glaube, das gilt es auch zu bedenken für Krankenhäuser. Und eigentlich können Kunst, Kultur und Kirche da auch anders zusammenwirken. Denken Sie nur an die Musiker, die sagen, ich gehe in die Klinik und mache da ein Konzert. Das gibt es ja Gott sei Dank.
Ja. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
Ja.
Und
wohl wahr.
Wir könnten auch viel, viel entwerfen. Ich bin mal gespannt, was möglicherweise Menschen, die im Klinikbau an Verantwortung übernehmen können, davon umsetzen.
Ja.
Vielleicht hört uns der eine oder andere zu. Wäre schön.
Das wär schön, würde ich mich freuen.
Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke. Schön miteinander zu überlegen und da fällt einem noch manches ein und manche Visionen. Wunderbar. Ja, danke für das Gespräch. Hat Freude gemacht.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden. Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund.